Pflege Insight, der Podcast der Johanniter Bildungs GmbH. Heute mit den Moderatoren
Ines Lischke
und Hanna Büsen, und wir haben heute jemanden zum Pflegecontrolling uns einbestellt.
Ja, genau, ich bin Carsten Körner, habe vor 30 Jahren Pflege gelernt, schon ewig lange her, und ich freue mich, dass ich mal hier in der Pflegeschule wieder sein kann. Das ist leider sehr selten. Hier und da tummel ich mich mal so ein bisschen in der Uni. Aber heute freue ich mich, dass ich mal hier sein kann.
Wir freuen uns auch.
Danke für die Einladung.
Gerne.
Ja, gerne.
Entweder oder.
Horrorfilm oder Romantikkomödie?
Komödie.
Hunde oder Katzen?
Hunde.
Strandurlaub oder Wanderurlaub?
Strand.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Rechts- oder Linkshänder?
Rechtshänder.
Okay.
Dann hätten wir noch ein paar Fragen zum Controlling. Dann haben wir einmal, wie würden Sie den Begriff Controlling definieren?
Oh, Controlling, ja. Wirklich spannende Frage. Ich habe so ein bisschen überlegt, was ich dazu sage. Ich hatte mich auch so versucht, mal so ein bisschen darauf einzustellen. Und Controlling kann man sich eigentlich vorstellen wie auf einem Schiff. Ich fahre ganz gerne Schiff, und der hinten am Steuer steht, der hat halt die Kontrolle über den Kahn. Das Coole an der Sache ist, der braucht halt immer irgendwelche Infos. Das heißt, es gibt Instrumente, die liefern Daten. Es gibt vielleicht auch jemanden, der im Ausguck steht und irgendwas sieht. Und wenn man sich jetzt so einen Supertanker vorstellt oder so ein großes Containerschiff, was jetzt in den Hamburger Hafen reinfahren wird, da ist richtig Traffic da. Das geht dazu wie auf einer Autobahn, nur mit so Supertankern. Dann braucht er schon eine Menge Daten. Der bekommt welche von seinen Instrumenten, der guckt auf den Radarschirm, der hat vielleicht noch jemanden im Ausguck sitzen, so ganz klassisch mit dem Fernglas. Und das läuft alles beim Captain zusammen. Und die Daten, die er da entwickelt, die er alle bekommt, naja, die muss er erstmal verstehen. Es nützt ihm ja nichts, wenn er auf den Radarschirm guckt oder nicht weiß, was die Punkte zu bedeuten haben. Also verstehen ist das eine. Und das zweite, was super wichtig ist, er muss gucken, sind die Daten richtig, die ich kriege? Ist das plausibel? Bei strahlendem Sonnenschein zeigt ihm sein Barometer aber an, dass es in 10 Minuten regnen wird. Könnte nicht plausibel sein. Das muss er bewerten. Und vor allen Dingen, die Daten, die er alle bekommt, die Grundlage für seine Entscheidung. Wenn man sich jetzt so vorstellt, der fährt mit diesem riesen Tanker in den Hamburger Hafen rein, der muss alle Nase lang eine Entscheidung treffen. Vielleicht kommt eine Untiefe, dann muss er da drum rumfahren, muss einen anderen Kurs dem Steuermann ansagen. Oder es kommt ihm jemand entgegen, der eine gefährliche Ladung hat, dann muss er dem vielleicht ausweichen. Oder da vorne ist gerade irgendjemand mit dem Ruderboot mitten im Fahrwasser. Naja, wenn er jetzt nicht anhält, dann fährt er den über den Haufen, der hat keine Chance. Also insofern, der kriegt ständig Daten, und dieser Mann muss halt aufgrund dieser Daten ständig Entscheidungen treffen. Und Controlling ist das, was er macht. Er kontrolliert seine Daten, er kontrolliert seine Informationen, und daraus oder basierend darauf, da trifft er eigentlich dann seine Entscheidungen. Und das klassische Controlling, also das, was wir jetzt, glaube ich, heute mal anschauen wollen, ist nichts anderes. Es gibt eine Menge an Daten, an Informationen, wie auch immer die gestaffelt sind. Das müssen nicht zwingend immer Zahlen sein. Jeder, der das Wort Controlling hört, kriegt Schweiß auf die Stirn, weil es natürlich sich um Zahlen dreht. Könnte sogar noch was mit Mathe zu tun haben, um Gottes Willen.
Um Gottes Willen.
Das muss nicht zwingend der Fall sein. Es gibt auch ganz viele Dinge, die man kontrollen kann, wo man nicht zwingend Zahlen für braucht. Können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Naja, auf jeden Fall, er braucht diese ganzen Infos, um zu führen. Bei mir, ich bin Betriebswirt, ich leite 15 Seniorenheime, ist das genauso. Ich kriege aus allen möglichen Informationsquellen Informationen. Ich kriege von meinem Controller, der mir die Zahlen aufbereitet, kriege ich Auswertungen. Auf diesen Auswertungen sehe ich, ob die Unternehmen erfolgreich laufen. Ich kann mir auch vorstellen, warum die vielleicht nicht erfolgreich laufen. Kann man sich zum Beispiel vorstellen, wenn ein Seniorenheim nur die Hälfte an Betten belegt hat, dass da vielleicht irgendwann am Ende des Tages das Geld nicht stimmt, was da eigentlich unten rauskommen sollte.
Ja.
Solche Sachen schaut man sich dann an. Und damit steuert man dann hinterher das, was man steuern möchte. Der Kapitän steuert damit sein Schiff. Wenn Sie Auto fahren, machen Sie nichts anderes. Sie beobachten Ihre Instrumente, das Navi, Auch damit steuern Sie am Ende des Autos. Und wenn die Tanknadel unter Null kommt, sollten Sie vorher eine Entscheidung treffen, zum Beispiel zur Tankstelle zu fahren. Am Ende des Tages tut der, der diese Informationen vom Controller, entweder in Form einer Technik oder eines Menschen bekommt, nichts anderes. Er sammelt die Informationen, denkt drüber nach, überlegt, ob sie plausibel sind und geht dann hin und trifft darauf basierend eine Entscheidung. Was anders ist für mich Controlling nicht. Steuern und Regeln. Eine ganz wichtige Sache ist noch, das finde ich ganz wichtig, das könnte man hier gleich mal noch anschließen, ist für mich auch ein Führungsinstrument.
Ja,
okay.
Können Sie sich vorstellen, warum?
Ja, ich würde sagen, also wenn man es ja die ganze Zeit beobachtet und für um Entscheidungen zu treffen, dass halt jemand sozusagen die Führung angeben muss, dass wenn einer sozusagen darüber Bescheid weiß, zum Beispiel, okay, das Seniorenheim läuft nicht mehr gut, weil die irgendwie nur die Hälfte der Betten belegen und ein anderes läuft zum Beispiel auch nicht gut, weil die auch irgendwas anderes machen, dass einer sozusagen Ton eingibt und sagt, schaut doch nochmal drauf, Leute, ihr könnt noch ein paar mehr Betten belegen. Überlegt euch nochmal was, wie kriegen wir die Betten mehr voll? Dass einer so ein bisschen noch mehr den Ton mit angibt.
Exakt. Und noch eine ganz wichtige Sache. Wenn Sie vielleicht das Haus leiten und ich zu Ihnen komme und sage, Mensch, schau dir doch bitte nochmal deine Zahlen an, nur das halbe Haus ist voll, dann ist das transparent. Wir reden beide über das Gleiche, wir haben beide die gleichen Daten vorliegen, wir können uns über die Daten austauschen und können dann zum Beispiel überlegen, wie kann man noch Bewohner akquirieren? Muss ich vielleicht mal in einem Krankenhaus anfragen, ob die vielleicht beim sozialen Dienst noch ein paar Leute haben, die sie gerne zu mir schicken können.
Genau.
Es ist transparent und es ist fair, weil man beide, wir beide schauen auf die gleichen Zahlen, vielleicht bewerten wir sie auch unterschiedlich. Das kann ja sein. Jeder guckt anders auf solche Themen. Das ist ja auch das Recht bei Zahlen und auch bei sonstigen Fakten ist es das Recht, dass man die verschieden anschaut. Aber das ist ja dann der Einstieg in Gespräche. Und die Basis wird von einem Controller beispielsweise geschaffen.
Also quasi auch so ein bisschen wie ein Mittelsmann, oder wie meinen Sie das?
Ja, ein...
Der die Informationen quasi ins Verständliche auch irgendwo umwandelt.
Er sammelt sie. Also erstmal sammelt er sie. Ich glaube, ein Controller ist zum allerersten Mal ein Sammler. Jäger und Sammler, der sich bemüht, was transparent zu machen. In einem Krankenhaus gibt es vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Man schaut sich jeden Tag die Belegung von der chirurgischen Station an. Jeden Tag, ja. 30 Tage im Monat. Dann sieht man, man hat manchmal 20 Betten belegt, dann sind es wieder 25, dann sind es 17 und so weiter. Man hat halt eine Schwankung. Jeden Tag schaut man sich das an und der Controller schreibt das jeden Tag auf. Meistens mittlerweile elektronisch in irgendwelchen Tabellen. Er schreibt das jeden Tag aus. Oder er hat ein Belegungsprogramm, wo die Leute alle eingetragen sind, vielleicht aus der Pflegedokumentation und kann dann sehen, ja, in den Tagen habe ich die und die Belegung auf meiner Station. Und dann kann man sich beispielsweise mit dem Chefarzt hinsetzen und sagen, so schau mal, das habe ich mir jetzt über 5 Monate angeguckt und immer in der 2. Monatswoche, komischerweise, geht deine Belegung nach hinten. Da fehlen dir ständig 10 belegte Betten. Haben wir eine Idee, woran das liegt? Der Controller arbeitet mir diese Zahlen zu oder auch den beiden Gesprächspartnern die Zahlen zu. Jeder analysiert die Daten. Dann sagt der Chef, ja, wissen Sie, ich habe nur eine Teilzeitstelle und die kommt immer die 2. Woche im Monat. Die kommt dann nicht. Das heißt, ich habe dann meinen Mitarbeiter nicht und dadurch kann ich nicht behandeln und dadurch habe ich auch keine Aufnahmen. Er kann das logisch erklären. Man kann ein Problem feststellen, man kann es sehen. Der Controller sammelt die Infos dafür, stellt sie zur Verfügung. Das Wichtige ist aber an der ganzen Geschichte, der Controller trifft die Entscheidung nicht.
Der sagt einem nur die Fakten und sagt, so Leute, guckt euch das mal an, was können wir hier machen?
Also genau, das ist ja, wenn Sie in Ihrem Auto auf den Tacho gucken und Sie fahren in der Innenstadt 70, wird Ihnen der Tacho nicht sagen, dass Sie zu schnell fahren oder die Geschwindigkeit reduzieren. Das wird der Tacho nicht machen, der wird Ihnen nur die Fakten geben und sagen, es ist zu lang, es ist zu schnell. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft von einem Controller, dass man einfach nur neutral Daten aus allem möglichen Werkzeugen, Gegebenheiten zusammensammelt, die vielleicht sauber ordnet und die dann anderen Entscheidern vorlegt, mit dem Ziel, eine Entscheidung herbeizuführen. Insofern ein Führungsinstrument.
Genau, und das Ganze halt dann auch nicht bewertet. Das
nicht zwingend bewertet, aber wenn man sich jetzt überlegt, Sie würden jetzt über viele Jahre die Belegung der Station kontrollen. Mhm. Sie machen das nicht nur über 3-4 Monate und finden was, sondern Sie sind bei diesem Arbeitgeber 10 Jahre und Sie machen 10 Jahre, gucken Sie sich jeden Monat die Belegung an. Und irgendwann kennen Sie den Chefarzt, Sie kennen die leitende Schwester, Sie kennen alles. Sie wissen auch, wie die Abläufe da funktionieren, weil Sie da sowieso nachmittags mal auf dem Kaffee vorbeischneien. Ja. Sie kennen das. Sie wissen auch, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Und ein guter Controller kennt die Organisation, die er anschaut. Der weiß das auch. Ja. Der ist da mal gewesen, der kennt Gegebenheiten, der weiß vielleicht so, naja, jetzt musste irgendwie der Fußboden in Zimmer 7, 8 und 9 musste erneuert werden, da kann keiner liegen, dann kann der gleich seinem Chef sagen, hey Chef, bevor du dich ärgerst, dass die Betten nicht belegt sind und unsere Belegung mal wieder nach unten gegangen ist, nee, ärger dich nicht, da sind doch 2 Zimmer in der Renovierung, ich habe den Maler gestern gesehen.
Ja, also hat der Controller quasi alles im Blick. Also
der Controller hat alles im Blick, indem er Daten sammelt und je erfahrener oder besser vertraut der Controller mit der Organisation ist, desto besser kann er auch Hinweise geben. Weil wenn man zum Beispiel in einer Organisation die Betriebswirtschaftlichkeit beurteilt, da geht es ja nicht nur um die Belegung, da gibt es ja ganz viele Kleinigkeiten. Wenn man oben erstmal das Geld, was reinkommt, dann hat man unten irgendwann die ganzen Kostenpositionen, die dann abgezogen werden und ganz unten drunter steht dann irgendwann mal eine Zahl, das Geld, was ich verdient habe. Und wenn das sich jemand 20 Jahre anguckt, dann weiß der genau, Moment mal, da in der Müllentsorgung, da muss irgendwie eine Rechnung fehlen. Das ist auf einmal anders geworden. Dann rufe ich mal eben den Müllentsorger an und frage den mal, ob er die Rechnung diesen Monat noch nicht geschrieben hat, weil meine Zahlen stimmen nicht. Der kann das bewerten. Ja. Und ein guter Controller gibt dann seinem Chef auch schon mal einen Hinweis und sagt so, hey Chef, nicht freuen, das sieht diesen Monat so gut aus, aber der Müllentsorger, der hat noch keine Rechnung geschrieben.
Ach so, okay.
Ja. Also er bewertet das auch, gibt Hinweise, aber grundsätzlich, wichtigste Aufgabe, er ist erstmal neutral, er stellt Fakten dar und trifft keine Entscheidungen.
Also eher im Hintergrund.
Mhm. Er ist, er arbeitet sozusagen Informationen zu, die andere dann verwerten oder bewerten, um daraus wichtige Entscheidungen zu treffen. Und meistens sind es unternehmerische Entscheidungen, aber wie gesagt, Kontrollen können Sie alles, nicht nur betriebswirtschaftliche Zahlen. Im Endeffekt, wenn Sie Auto fahren, kontrollen Sie Ihr Auto, indem Sie halt Instrumente ablesen, Schilder lesen, bewerten, alles das, was Sie tun, während Sie das Auto steuern, ist sozusagen auch, Sie empfangen von verschiedenen Controllern, dem Tacho zum Beispiel, Informationen, Sie bewerten die und treffen Entscheidungen. Schneller fahren, bremsen, was auch immer.
Okay.
Haben Sie, was könnte man denn in der Pflege kontrollen? Haben Sie da so eine Idee? Finde ich eine total coole Frage.
Ich denke, dass vielleicht der Personalschlüssel hat am Ende des Tages auch was mit Controlling zu tun.
Oder dass sowas halt auch so wie BTM-Schlüssel, wer hat das, dass sowas kontrolliert wird oder sowas, dass man sich einträgt,
Hilfsmittel.
Austrägt. Wer so für was auf der Station sozusagen mitverantwortlich auch noch ist.
Ich finde es ganz spannend, was Sie gerade mit dem BTM-Schlüssel gesagt haben. Das ist nämlich für mich gibt es nämlich einen Unterschied zwischen Dokumentation und Controlling.
Ja.
Der BTM-Schlüssel, wenn ich mich an meine Zeit richtig erinnere, der wandert dann ja von Schichtleitung zu Schichtleitung zu Schichtleitung.
Genau.
Ja. Jede Schichtleitung muss in ein großes, rotes, wichtiges Buch reinschreiben. Name, wann habe ich das Ding bekommen? Dann zähle ich, was im Schrank liegt, damit auch bloß nichts fortkommt.
Ja,
und an wen gebe ich den Schlüssel wieder ab? Und bei Todesstrafe verboten, den an einen Schüler abzugeben beispielsweise. Solche Geschichten gehen gar nicht. Das ist Dokumentation.
Ja.
Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel nochmal diese chirurgische Station angucken.
Ich würde vielleicht auch der Materialhaushalt, was die Pflege verbraucht bei Verbandswechseln.
Das können Sie sich angucken. Sie können sich angucken, wie viel, weiß ich nicht, Rollenverband Sie brauchen, wie viel Meter Pflaster werden verbraucht. Das kann man sich angucken. Das kostet ja auch Geld. Vielleicht ist es für den Kaufmann, der das Haus leitet, ganz spannend mal zu überlegen, verschwenden die da ohne Ende Material und deswegen verdiene ich da kein Geld? Aber ich glaube, das ist ja nicht so richtig pflegerisch. Ich finde zum Beispiel richtig pflegerisch super spannend, sich mal mit dem Thema Qualität auseinanderzusetzen. Und Qualität, klar, kann man, ist immer super schwer in Zahlen zu fassen. Und ich kann mir zum Beispiel total gut vorstellen, dass man sich überlegt, ich habe im Haus zwei chirurgische Stationen, beide gleich groß. Die haben beide ein ähnliches Portfolio, was sie anbieten. Und die kann man mal vergleichen.
Ich denke, es hängt auch mit der Pflege zusammen, wie lange so ein Patient schlussendlich nach einer OP vielleicht im Krankenhaus noch bleiben muss.
Cool. Und genau, das finde ich ist ein total cooler Ansatz, weil man kann sich da nämlich überlegen, warum ist denn jetzt der eine Patient auf der einen Station 2 Tage länger da als der auf der anderen Station? Und das kann man sich anschauen. Das kann man vergleichen. Der Controller würde hingehen, würde bei der gleichen OP, sagen wir mal eine Hüft-OP, auf der einen Station verbleibt er im Schnitt 8 Tage, auf der anderen im Schnitt 7 Tage. Und dann kann man sich, wenn man sich das angeschaut hat, kann man sich mal überlegen, gibt es da Gründe für? Das würde mich vielleicht interessieren. Als Leiter einer Klinik finde ich es ganz spannend, wenn er da einfach noch 2 Tage länger liegt. Das Bett ist belegt, da kann kein anderer rein. Der kostet Geld, der isst, der trinkt, der braucht Betreuung. Warum geht der nicht? Was machen wir denn hier falsch? Und ich glaube, da hat Pflege oder Pflegeansätze haben da ganz wichtige Bedeutungen. Weil man kann sich da zum Beispiel verweildauern, wie wir jetzt überlegt haben, finde ich, kann man sich da ganz gut angucken. Was ich auch sehr spannend finde, und das wird wirklich mittlerweile auch wissenschaftlich begleitet, man kann sich so Kennzahlen wie erworbene Decubiti angucken. Also die auf der Station erworben worden sind. Nicht die, die irgendwo, weiß ich nicht, weil der aus dem Seniorenheim kommt, schon mitgebracht wird oder von zu Hause mitgebracht werden, sondern die, die auf der Station im Rahmen der Behandlung erworben wurden. Wenn das der Controller sauber auswertet, man sich überlegt, das ist ein ähnliches Patientenklientel, ist beides eine chirurgische Station, beides vielleicht überwiegend Schwerpunkt Knochen-OPs. Nun, dann kann man das vielleicht wenigstens so im Groben vergleichen und kann da Rückschlüsse ziehen, warum hat vielleicht die eine Station fast keine Decubiti und die andere hat ganz viele. Und da gibt es dann halt ganz viele Möglichkeiten, oder?
Ja, natürlich, aber sowas hängt natürlich dann eigentlich schon ziemlich direkt mit der Pflege zusammen, würde ich sagen.
Ja, oder wie die besetzt dann, wie die halt besetzt sind.
Ich finde, das Thema Besetzung, haben die Leute Stress, keine Zeit zum Lagern. So, die eine Station schafft es, weil sie genug besetzt sind, alle 3 Stunden den Menschen auf die andere Seite zu drehen. Die schafft vielleicht sogar mal eine zeitraubende Bauchlagerung zu machen. Und die andere, die sind so im Brassel, weil die keine Leute haben.
Ja, oder je nachdem auch, wie aufwendig dann Patienten sind. Also eine Station können ja beide 21 Patienten haben, aber die eine Station hat wirklich mehr Pflegebedürftige, die gerade frisch noch aus dem OP gerade sind. Oder die vorher auch nicht mobil waren, mit denen man einfach viel mehr Zeit verbringen muss, bei denen man länger morgens im Bad braucht. Und die andere Station hat halt Patienten, Arm gebrochen, Bein gebrochen, was dann auch schon schneller geht, wo die Physio dann vielleicht auch einfach schneller schon mal da sind, die einfach vorher schon mal fitter waren, die dann auch nicht mehr so viel Unterstützung brauchen.
Ja, ich glaube, das ist auch das, was beim Pflegecontrolling, diesen Begriff gibt es wirklich, so ein bisschen die Sache schwierig macht, nämlich genau das, was Sie sagen. Die Bewertung ist nicht immer gleich. Patienten sind halt extrem individuell.
Ja.
Und es gibt einfach auch, und das wissen Sie selber, Patienten, da können Sie es einfach nicht vermeiden, dass der einen Dekubitus bekommt.
Ja.
Der steht aber mit der Zahl da drin, weil der nämlich ganz viele Nebenerkrankungen hat, weil er vielleicht uralt ist und. Aber der steht mit in der Zahl drin. Das heißt, gerade in der Pflege ist es sehr, sehr schwierig und da tut sich die Pflegewissenschaft auch enorm schwer, einfach Zahlengrundlagen zu ermitteln und einfach daraus nur einen Entschluss zu treffen. Das ist sehr individuell, das hat sehr viel Risiken.
Ja.
In der Betriebswirtschaft ist das sehr viel leichter. Wenn man da Kosten sich anguckt, man addiert die Rechnung, Taschenrechner, alles untereinander und es gibt eine Zahl, die ist eindeutig. Und die ist höher oder niedriger als vielleicht im Vormonat. Und daraus kann man das bewerten. Patienten im Seniorenheim, bei mir sind es überwiegend die Bewohner, sind sehr viel individueller.
Ja.
Und das macht es sehr viel schwieriger, Pflege zu kontrollen. Nichtsdestotrotz, ich glaube aber, man kann Tendenzen sehen, oder?
Ja, man kann dann ja schon, es kommt ja natürlich darauf an, man weiß ja dann auch nicht, ob der Patient auf der anderen Station auch einen Dekubitus entwickelt hätte. Man kann es ja nicht sozusagen nochmal Probe laufen und gucken, gut, gehst jetzt mal 2 Wochen hier drauf und gucken wir mal, wie es dann aussieht. Kann man ja auch nie gucken. Aber man kann schon sehen, okay, wenn man sich dann die Fälle auch von den Patienten anguckt, also wenn das natürlich alles Patienten sind, die schwer bettlägerig sind, die einfach schwer auch zu lagern sind, wenn die noch eine Skoliose und was nicht was alles haben, die dann einfach schwer zu lagern sind. Wenn so Patienten dann Dekubitus entwickeln, immer auf einer Station, kann man sagen, ja gut, könnt ihr nochmal drauf gucken. Aber wenn die andere Station genauso Patienten hat, die aber keine entwickelt, dann kann man eher irgendwie die beiden mehr miteinander vergleichen und gucken, was machen die anders.
Wenn es auch schwerer vergleichbar ist, aber ich glaube, man kann immer Tendenzen raussehen. Wenn man sowas vergleicht, man kann Tendenzen sehen. Man kann halt sehen, gibt es möglicherweise entweder ein Schulungsdefizit, dass die eine Station dieses Jahr schon 3-mal bei der Lagerungsschulung war, die das aus dem FF beherrschen, die anderen aber gar nicht. Oder die Patientenaufnahme ist total unfair, in Anführungszeichen. Auf der einen Seite kriegen die einen immer die wirklich Schwerstkranken mit sich Nebenerkrankungen, haben deswegen Stress. Das wirkt sich viel schlimmer aus. Und die anderen haben immer die relativ leichten. Der 50-Jährige nach dem Fahrradunfall, der sich die Hüfte gebrochen hat, ist mit Sicherheit schneller wieder auf dem Damm wie der 95-Jährige.
Ja.
Entsprechend wird er keinen Dekubitus entwickeln. Sowas kann man alles bewerten. Nur, wie gesagt, ich glaube, wenn man Pflegekennzahlen, die man da auch sowas entwickelt, bewertet, muss man sehr viel vorsichtiger sein, als wenn man einfach nur eine Betriebswirtschaft entwickelt.
Gut, ich meine, dafür haben Sie uns ja die zweite Frage auch schon fast ein bisschen mit vorweggenommen, die wäre halt gewesen, für wie wichtig Sie es halt erachten, dass Pflegekräfte über das Controlling im Gesundheitswesen Bescheid wissen. Ich finde, das hat das jetzt eigentlich schon ganz gut irgendwie zusammengefasst und erklärt.
Ich finde die Frage trotzdem ganz wichtig. Wenn man sich so überlegt, man arbeitet mit diesen Zahlen, die man da bekommt. Und gerade, wenn ich jetzt mir so, ich sag mal, wie wir gerade überlegt haben, so schwierige Zahlen angucken muss, die man noch bewerten muss, wie zum Beispiel Pflegekennzahlen, dann ist das Argument der Transparenz und des Führungsinstrumentes für mich nochmal total wichtig. Weil beide Stationen schreien vielleicht nach mehr Personal, die wir gerade im Beispiel hatten. Beide wollen mehr Leute. Beide sagen, Herr Körner, in Ihrem Laden sind die Leute alle überlastet. Dann kann man sich sowas vielleicht mal wenigstens zu Rate ziehen und mit den Leuten relativ transparent darüber reden. Und man kann auch einfach sagen, okay, schaut mal, dort haben wir immer dieses und jenes Patientenklientel. Das sieht immer wieder ähnlich aus. Deswegen ist die Belastung da höher. Und ich hatte gerade noch eine Pflegefachkraft und ich wusste nicht, wo ich sie hinstelle. Und ich habe die deswegen an den und den Ort gegeben oder auf diese Station gegeben, nicht auf die andere, die dort eingesetzt. Und ich glaube einfach, dass die im Moment da einfach mehr Aufwand haben, kompliziertere Themen haben und das schafft Transparenz. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres. Und deswegen finde ich es auch total wichtig, dass Pflegekräfte einbezogen sind, als nicht nachvollziehen zu können, warum Entscheidungen getroffen worden sind. Das schafft Ärger, das gibt nur Durcheinander, das gibt Meckerei hintenrum.
Ja, und auch Gerüchte und alles.
Gerüchte kommen sowieso noch dazu. Das geht bekanntermaßen in größeren Organisationen wie Kliniken, in Pflegeheimen genauso.
Ja.
Geht das wunderbar. Die Gerüchte sind schneller als die Umsetzung oder die Lösung eines Problems. Aber am Ende, wenn man weiß, warum eine Entscheidung getroffen worden ist, oder vielleicht noch cooler, man hat sich die Zahlen angeguckt, und ist gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dort passt die neue Kollegin viel besser hin, weil die haben definitiv gerade eine höhere Belastung, dann schafft das Transparenz. Und wenn diese Entscheidung von allen ja gemeinsam getroffen worden ist, dann wird die auch gelebt. Weil das Schlimmste ist, und das ist so meine Erfahrung aus, weiß ich nicht, über 20 Jahren Führungsarbeit, eine Entscheidung ist intransparent, gibt Ärger. Und das Zweite ist, ich sage immer, ist die Katze aus dem Haus, tanzende Mäuse auf dem Tisch. Wenn Sie eine Entscheidung treffen und die Leute stehen nicht hinter dieser Entscheidung oder haben sie nicht sogar selber mitentwickelt? Dann gehen sie nur einen Schritt aus der Tür, ist abends raus nach Feierabend und es ändert sich genauso, wie es vorher war oder wie sie es auf gar keinen Fall haben wollen.
Ja, man fühlt sich ja einfach übergangen in dem Moment.
Ja.
Genau, sie fühlen sich übergangen. Und wenn sie jetzt halt anhand eines schönen, sauberen Controlling-Prozesses das gemeinsam erarbeiten, sich gemeinsam überlegen, wie jetzt manche Dinge fair gelöst sind, dann haben sie Verständnis dafür, dann haben sie es begriffen und dann passiert auch nichts, wenn der Chef es abends nach Hause geht oder vielleicht sogar 3 Wochen in Urlaub geht, weil die Entscheidung von allen getragen wird.
Ja.
Deswegen, Controlling schafft Transparenz, schafft Verständnis, ist ein Führungsinstrument.
Perfekt. Dann hätten wir noch eine Frage. Was halten Sie von der Abgrenzung des Pflegebudgets vom DRG-System?
Ja, das ist 2019, ist das relativ plötzlich, ähnlich wie damals auch die DRGs, so ein bisschen über uns hereingebrochen. Ja, die Idee war so ein bisschen, dass man sich überlegt hat, dass Pflegekräfte immer auch so ein bisschen, ich sag's mal ganz vorsichtig, wenn es denn wirtschaftlich eng wird, die sind, wo man glaubt, man kann zuerst darauf verzichten. Ich glaube im Moment, aufgrund unserer schönen Pandemie, ist es so ein bisschen anders geworden, weil vielleicht der Blick aufs Berufsbild mal so ein bisschen anders geworden ist, man einfach auch feststellt, dass es vielleicht nicht so ganz so unwichtig ist, dass wir ein bisschen was für die Ausbildung der neuen Kollegen tun. Aber wenn man so ein bisschen zurückschaut, ich schaue jetzt mal ein bisschen weiter zurück, als die DRGs eingeführt worden sind. Die DRGs sind ja die Diagnosis Related Groups, also das System, nach dem die Kliniken abrechnen. Ja. Als die eingeführt sind, ging ein Aufschrei des Entsetzens erstmal durch die Kliniken durch. Und man muss, Gottes Willen, morgen sind wir alle pleite. Das ganze Gesundheitswesen wird sterben. Wir müssen sparen. Was wurde gemacht? Es gab eine Phase, das war so zur Zeit, als ich studiert habe, es wurden Pflegekräfte entlassen. Das muss man sich heutzutage mal vorstellen. Es wurden definitiv Pflegekräfte entlassen, weil man der Meinung war, man hat zu viele und weil man einfach Angst hatte, in Gottes Namen, wir haben zu viele Personalkosten, jeder Mitarbeiter kostet Geld. Worauf können wir am besten verzichten? Auf die Pflege.
Ganz klar, ja.
Das macht richtig viel Sinn.
Das hat richtig viel Sinn gemacht, vor allen Dingen, weil dann auch Jahre später, und das waren gar nicht so viele Jahre später, der erste Pflegenotstand ausgerufen wurde und alle die Leute oder alle die Kliniken, die damals massivs Personal reduziert haben, dann anschließend wie die Dilledöppchen hinter dem Personal wieder hergelaufen sind. Der Ball ist extrem zurückgekommen. Am Ende des Tages, das DRG-System berücksichtigt nicht einzelne Berufsgruppen. Das heißt, wir zahlen eine Leistung, eine Dienstleistung. Wir waren vorhin schon mal bei der Hüft-OP. Sie zahlen diese Dienstleistung oder das Krankenhaus wird dafür vergütet, dass sie diese Maßnahme gemacht hat. Es ist nie berücksichtigt worden, welcher Personalschlüssel dahinter steht. Das hat man sich keinen Kopf drum gemacht. Man hat nicht überlegt, um das zu erreichen, braucht man so viele Ärzte, so viele Pflegekräfte und so weiter. Das heißt, man hat auch gar nicht qualitativ gedacht, man hat sich gar nicht überlegt, vielleicht sinnvoll, wenn ich 5 Pflegekräfte mehr im Hause habe, spare ich dann Geld, wird es teurer. Und Personalkosten sind immer so ziemlich die schwierigsten Kosten, die sich ein Betriebswirt in jedem Gesundheitswesen, Institution angucken muss. Das ist einfach... Wenn ich jeden Monat meine Zahlen kriege, das erste, was ich mache, ich gucke erstmal auf die Personalkosten. Das mache ich jeden Monat. Erstmal gucken. Hoffentlich haben die Kollegen nicht zu viele Leute eingestellt. Kann ich mir das überhaupt leisten, was ich da habe? Das geht mit den Krankenhäusern, geht das ganz genauso. Und die Leute schauen einfach drauf. Man ist jahrelang hingegangen und hat einfach überlegt, wenn das mit diesem Thema Personalkosten ein bisschen zu doll wird, dann müssen wir mal gucken, wo wir sparen können. Dann wird die Reinigung optimiert, dann wird die Haustechnik optimiert, dann werden so Sachen wie Praxisanleiter gestrichen. Erstmal gehen diese ganzen Berufsgruppen an den Start, die so ein bisschen im Hintergrund des Services stehen. Dann guckt man, ob man nicht vielleicht eine Küchenhilfe sparen kann und so weiter. Damit fängt man meistens an. Der zweite Schritt, und das ist das, was sehr viele Kliniken, nicht nur Kliniken gemacht haben, man hat hingegangen, so überlegt, so, Also wer das mit dreien auf der Station läuft, dann läuft das auch mit zweien oder mit zweieinhalb. Oh, und ist dann hingegangen, weil es nirgendwo festgeschrieben wird, du musst diese und jene Personalmengen haben. Und dafür ist ein Personalbudget auch mit den Kostenträgern verhandelt. Es steht nirgendwo. Es war jahrelang nirgendwo festgeschrieben. Das war eine reine leistungsorientierte Abrechnung. Ob sie das nur mit einer Nase oder mit fünf Nasen erbringen, dann wird gar keinen interessiert. Das war im Gesetz nicht vorgesehen. Und das hat natürlich auf der einen Seite einen qualitativen Fokus. Wenn ich mich bemühe, die Leistung mit möglichst wenig Personal zu bringen, steigert das am Ende des Tages natürlich die Zahl unterm letzten Strich.
Ja.
Natürlich attraktiv. Also versuche ich, die Braut möglichst hübsch zu machen, meine Leistung mit möglichst wenig Köpfen zu erbringen. Mit Ärzten ist es ganz schwierig, die finde ich sowieso nicht. Und es war halt ein relativ einfacher, man glaubte, es wäre ein einfacherer Weg, sich zu überlegen, dass man vielleicht an ein paar Köpfen in der Pflege spart. Das klingt bitter. Das ist das probate Mittel. Wenn Schwester Anna dann einfach einen Schritt schneller geht, dann kann sie einen mehr versorgen. Passt schon. Dass darunter die Behandlungsqualität leidet. Weil da sind so Sachen, das kann man zum Beispiel an Pflegekennzahlen wieder ganz gut rausarbeiten, dass darunter Behandlungsqualität womöglich leidet.
Und dann ja Folgeerkrankungen, es ist am Ende, oder halt, dass die Leute nach einer OP, wenn nicht richtig gepflegt wurden, ja auch wiederkommen. Und damit
oder
macht
noch
das
länger liegen.
Ja, oder länger liegen und dann macht das Krankenhaus ja auch wieder kein Geld damit. Das ist
genau.
Irgendwie total kontraproduktiv, also
ja.
So vom ersten
das,
Hinhören
das,
her.
Das Denken erstmal ist so, man hat versucht ein Optimum zu finden, also mit möglichst wenig, möglichst viel zu finden. Mit möglichst wenig Personalkosten, das Optimum rauszuholen, das ist halt eine totale Gratwanderung.
Ja, so, es ist halt an sich schon schlau gedacht, aber es ist dann irgendwie auch nicht so ganz zu Ende gedacht.
Klar, im Optimalfall ist das Pflegepersonal dann nachher so fertig, dass das Krankenhaus daran auch nochmal Geld verdient.
Genau.
Es gibt ja auch nicht wenig Studien, die dann auch zeigen, dass der Grad des Burnouts im Pflegepersonal deutlich zunimmt in den letzten Jahren, dass die Belastung deutlich zunimmt in den letzten Jahren. Da gibt es ja diverseste Studien drüber. Und das ist halt auch ein Hinweis darauf, die Belastung ist gestiegen auf den Stationen, in den Seniorenheimen sowieso. Das ist einfach gestiegen. Und warum ist es gestiegen? Klar, weil man natürlich versucht, mit möglichst wenig Mitarbeitern eine möglichst hohe Leistung zu erbringen. Und Da hat man versucht, mit diesem krankenhausindividuellen Pflegepersonalbudget gegenzusteuern. Man sagt, wir verhandeln das Budget, was das Klinikum bekommt oder refinanziert bekommt, extra. Und dadurch ist es eigentlich ganz gut nachvollziehbar, inwiefern Mitarbeiter gebraucht werden, weil man kann sich anschauen, was habe ich für einen Bedarf, was habe ich für Krankheitsbilder. Und ich sag mal, eine Klinik, die jetzt nur kleine Sachen macht, wo jetzt auch nicht so lange Liegezeiten sind, haben vielleicht ein anderes Personalbudget als Kliniken, die, weiß ich nicht, eine Kardiochirurgie, die nur hochkomplexe Sachen machen, wo die Leute lange liegen, wo die Leute viele Nebenerkrankungen haben und. Das kann man halt jetzt sehr, sehr individuell verhandeln. Das ist neu. Und das kommt jetzt, oder das ist jetzt seit 2019. Und es gibt in diesem Gesetz eine Untergrenzenverordnung. Und die soll verhindern, dass wir halt mit so wenig Personal fahren, dass wir am Ende des Tages qualitative Mängel kriegen oder diese Berufsgruppe so auspressen, das wäre jetzt mal ein politischer Gedanke, so auspressen, dass wir möglichst viel rausholen. Und insofern, um zu Ihrem allerersten Teil der Frage zu kommen, was halten Sie davon? Ich finde es gut. Auch dieses Mal ist so ein bisschen wieder so das Schreckgespenst durch die Landschaft gegangen. weil es ja eine Abkehr ist so vom Behandlungs- und berufsgruppenübergreifenden Ansatz von DRG. Wie gesagt, vorher hat man sich da nicht mit geschert. Auch diesmal ist wieder so ein bisschen das Schreckgespenst durchgelaufen und es starten jetzt viele Kliniken mit den Verhandlungen, auch wenn das erst seit 19 läuft, denn 20 ist durch Corona, sind viele Häuser noch gar nicht verhandelt worden. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt in 21 hat es wahrscheinlich auch schon die eine oder andere Pflegepersonalbudgetverhandlung gegeben. Man muss jetzt mal so ein bisschen abwarten, was die nächsten Jahre so bringen, ob das sich positiv auf unsere Berufsgruppe auswirkt oder ob das die nächsten Themen bringt. Ich glaube, das ist so das, was ich mir wünsche, dass es eher einen positiven Blick gibt. Und das muss man jetzt mal so abwarten, wie die Kliniken das so in den nächsten Jahren bewerten. Aber so im Moment, es gibt da so Umfragen, so 15-20% der Klinikdirektoren sehen das schon sehr kritisch. Und das, finde ich, ist schon ein beträchtlicher Teil, die dann auch sagen so, das könnte mir auch wehtun. Bleibt abzuwarten. Ich glaube, ganz endgültig kann man es in 2-3 Jahren sehen.
Ja, ich meine, prinzipiell konnte es ja so dann nicht bleiben, also ohne das Pflegebudget. Weil nur mit den DRGs, das haben sie ja eben angeführt, hat man halt versucht, am Pflegepersonal zu sparen und
nee, es ist
irgendwas
so,
musste ja passieren.
Der Betriebswirt nennt das Pareto Optimum. Das heißt, ich stecke oben möglichst wenig rein, um unten möglichst viel rauszukommen. Und klar, das ist die Aufgabe eines Betriebswirts, wie auch immer, der so ein Haus führt. Das ist sein Job. Viele Kliniken sind ja auch viele, viele Jahre an der Grenze des Erfolgs, also an der Grenze des betriebswirtschaftlichen Erfolgs gelaufen. Da wurde dann zwar hervorragende Arbeit gemacht, aber am Ende des Tages sind die Kliniken dann im wahrsten Sinne des Wortes über die Wupper gesprungen, weil einfach die Ertragsseite die Kosten nicht gedeckt hat. So, und der größte Anteil an Kosten in einem Krankenhaus oder überhaupt im Gesundheitswesen sind nun mal die Personalkosten. Und wenn Sie dann addieren, die stärkste Berufsgruppe in allen Krankenhäusern ist von der Nasenzahl nun mal die Pflege. Das ist auch so. Naja, wo liegt es näher? Von der Idee her, natürlich, wie bitter es ist, schon nachvollziehbar.
Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar haben wir
noch eine?
Wir haben sogar noch zwei Stück.
Wir haben sogar noch zwei Stück. Es waren 5 Fragen. Okay, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wie man halt quasi als Controller quasi in der Pflege agieren kann und was es da zu Controllen gibt. Und dann haben wir noch die Frage, inwieweit sich denn dann ein Pflegecontroller von einer Bereichsleitung unterscheidet. Weil eine Bereichsleitung muss ja auch irgendwie einen Überblick haben, wie es so auf Station läuft.
Ja, schon, ne? Wenn es gut läuft, ja.
Das ist so die Frage nach dem Kapitän und dem Kompass.
Das eine geht nicht ohne das andere. Oder wie meinst du?
Nee, der eine liefert Daten und Fakten, der Kompass. Und der eine bewertet das, was er sieht auf dem Kompass. Die Bereichsleitung führt mit Informationen, die sie aus irgendwelchen Themen bekommt, ob es jetzt von einem Controller in Form von Zahlen ist, Ablesen von Instrumenten, Bewerten von Dienstplänen, was auch immer es tut, führt einen Bereich und auch mit Daten und Fakten, wie der Kapitän. Der Pflegecontroller liefert die Daten. Das ist der Kompass. Oder der Radarschirm oder was auch immer Sie möchten. Das ist der ganz wichtige Unterschied zwischen einer Führungskraft und dem Menschen, wie sagten Sie vorhin, der so ein bisschen im Background agiert.
Ja, so der Vermittler so ein bisschen.
Ja, genau.
Das und Bindeglied.
Genau.
Ja.
Der Pflegecontroller sorgt dafür, dass eine Bereichsleitung die richtigen Entscheidungen trifft. Aufgrund von Zahlen, Fakten, was auch immer. Und er würde niemals führend eingreifen, weil er liefert ja nur Daten. Er bewertet sie aber nicht. Oder er bewertet sie vielleicht noch so ein bisschen mit, aber er trifft daraus, kommt keine Entscheidung. Das ist der wichtige Unterschied. Und insofern, würden Sie lieber Pflegecontroller sein oder lieber Bereichsleitung?
Oh Gott.
glaube, ich fände es besser, sozusagen nur die Daten zu liefern, als es am Ende dann wirklich sozusagen entscheiden zu müssen. Also ich fände es, glaube ich, besser, Controller zu sein, sozusagen meine, nicht meine Meinung, aber halt alle Sachen sozusagen den Leuten zu zeigen, sagen, guck dir das mal hier an, mach draus sozusagen, was du willst, aber ich habe euch das mal mitgebracht und ihr guckt. Okay. Das fände ich, glaube ich, besser.
Und Sie?
Ich glaube, ich wäre lieber Bereichsleitung, aber ich kann gar nicht genau sagen, warum. Also,
ich glaube, ich wäre auch...
Lieber die Sachen durchsetzen.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, warum ich jetzt das bin, was ich bin. Mir Dinge anzugucken, Dinge zu bewerten und dann hinter die Entscheidung zu treffen, das muss man auch wollen. Ich finde es aber unglaublich wichtig, einen Controller oder wie man den Menschen auch nennt, zu haben, der einem die Fakten zuarbeitet. Sie haben als Führungskraft irgendwann im Wust der Dinge überhaupt keine Chance mehr, das alles zu überblicken. Das heißt, Sie brauchen irgendeinen Menschen, der Daten und Zahlen, was auch immer für Sie sammelt, mundgerecht aufarbeitet, vielleicht noch ein kluger Fuzzi ist und sagt so, hey, Chef, guck mal dahin, da ist gerade mal irgendwie, das ist sonst nie so. Ich weiß zwar nicht, warum das so ist, aber da habe ich ein komisches Gefühl. Guck da mal hin. Guck mal hier, das hat sich so und so verändert. Ich pflege eine extrem enge Zusammenarbeit mit meinem Controller. Der weiß auch hinter, ich habe jetzt so und so eine Entscheidung getroffen. Das heißt, es geht dann auch irgendwann wieder zurück.
Ja.
Ich habe eine Entscheidung getroffen. Jetzt guck mal, wie sich das hinterher auswirkt. Und sag mir mal über nächsten Monat, ob das, was ich jetzt entschieden habe, auch die richtige Wirkung hat. Ich stelle mir Folgendes vor, das soll aber rumkommen. Insofern ist das Team, Führungskraft, in dem Fall Bereichsleiter
oder Pflegedienstleitung wahrscheinlich.
Pflegedienstleiter, Geschäftsführer, wer auch immer sie sind. Und Controllers müssen wirklich ganz eng miteinander sein. Und je besser die beiden sich abstimmen, dann kann der Controller auch wissen, so, okay, ich kontrolliere jetzt nicht den Verbrauch von Toilettenpapier, wenn es hier gerade um die Belegung geht. Ich weiß, wo ich hingucken muss. Und ich weiß, wie ich meinem Chef das so zusammenbastel, dass der auch sieht, ob das, was er entschieden hat, die richtige Richtung nimmt. Und wenn die beiden gut miteinander können, dann kann der nämlich auch rechtzeitig mal aufschreien, hey Chef, du hast da letzten Monat das und das entschieden. Das geht hier gerade in die falsche Richtung. Pass mal auf, guck da mal ganz entschieden hin, bevor uns die Karre hier richtig in den Dreck fährt. Der Ansatz war eine gute Idee, aber irgendwie fühlt sich das gerade schlecht an. Ich habe dir hier mal ein paar Zahlen zusammengestellt. Guck dir das mal an. Das ist ein Frühwarnsystem. Und wenn die beiden gut miteinander können, sichert das auch Entscheidungen ab.
Ich wollte gerade sagen, da ist ja wirklich ein gutes Verhältnis, das A und O, quasi genau. Gegenseitiges Vertrauen und den Mut, gegenseitig
ja,
Entscheidungen auch in Frage zu stellen. Das muss ja auch sein.
Und ein guter Controller kann auch schon mal sagen, hey Chef, das hast du vor 5 Jahren schon mal gemacht. Da ist damals das und das passiert. Guck mal, ich habe den alten Kram nochmal rausgeholt. Und kann dann nochmal, ich sag mal, vorsichtig beratend wirken. Deswegen ist es so wichtig, dass nicht nur der eine liefert und der andere entscheidet, sondern der entscheidet, auch schon mal sagt, so, ich habe das und das vor, guck dir das an. Und insofern, ich glaube, man kann einen Bereichsleiter oder einen Pflegecontroller als Team sehen.
Ja.
Aber man kann nicht fragen, was ist der Unterschied, weil es zwei vollkommen voneinander abweichende Gruppen sind.
Dann haben wir so, was das Controlling angeht, noch eine Frage. Und zwar, was denken Sie, sind die wichtigsten Eigenschaften für einen guten Controller?
Oh. Tja, die wichtigsten Eigenschaften.
Genau.
Wir haben eigentlich gedacht, das wäre die einfachste Frage. Und jetzt müssen Sie da am längsten überlegen.
Das ist die Frage nach einer Persönlichkeit. Ne? Kenne Controller, das sind die, mit denen keiner arbeiten will.
Oh Gott, da will ich das doch nicht sein.
Das ist wirklich ganz spannend. Das ist so, der Controller kommt in mancherlei Karikatur direkt nach dem Buchhalter.
Oh Gott.
Steifen Anzug an, kommt morgens mit der Aktentasche und der Brotdose ins Büro, hat eine runde Nickelbrille auf, redet ungern, vor allen Dingen wenig. Ein äußerst unkommunikativer Mensch. Spaß scheint er sowieso nie zu haben, außer dann, wenn er in seinen Computer starren kann und Zahlen sortieren kann. Das ist so das landläufige Bild, was Controller und Buchhaltern nachhängt.
Ja. Doch, da habe ich auch so ein, zwei im Kopf. Ja, auf die wird das passen.
Also wenn ich einen zeichnen müsste, ich würde ihn, glaube ich, so zeichnen. Stimmt aber, glaube ich, heutzutage nicht mehr. Also das ist das, ich glaube, das ist so der Klassiker. Diesen Klassiker finden wir auch alle noch, die gehen aber bald alle in Rente. Und ich glaube, das ist so der Klassiker. Und das sind auch meistens ein bisschen verbohrte Menschen, sagt man so. Die gehen niemals, wenn andere Leute abends noch auf ein Bier ausgehen, die gehen niemals mit. Ich glaube, das ist, da tut man mittlerweile so einer Berufsgruppe mächtig Unrecht. Ich glaube, wichtig ist es für einen Controller, sehr exakt zu sein. Das ist einfach wichtig, weil Genauigkeit zählt. Wenn die Hälfte der Daten, die er liefert, falsch sind, ist ja auch die, genau die gleiche Menge an Entscheidungen, die hinterher getroffen werden, ist auch wieder falsch. Ja. Exaktheit ist, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft.
Ja, so vielleicht auch ein bisschen Perfektionismus in dem Punkt dann.
Ja, ich glaube, Perfektionismus trifft es auch. Das muss so der Ehrgeiz sein, weil die Wichtigkeit, er liefert halt Dinge, auf denen wichtige Entscheidungen treffen. Es ist so, wenn der Kompass in die falsche Richtung zeigt, fährt das Schiff auf die Sandbank und dann ist das Thema zu Ende. Dann kommt der Schlepper. Und ich glaube, das ist im Arbeitsleben ist das genauso. Exaktheit ist wichtig, glaube ich. Und ich glaube, die besten Controller sind wirklich kommunikative Menschen auch.
Ja, also
die, okay. Ja, und der kluge Chef fragt seinen Controller. Der setzt sich hin, der hat Zeit für den, der schnappt sich den, lässt sich Auswertungen zeigen. Naja, das geht halt nicht, wenn man an einem Tisch sitzt und sich anschweigt, sondern das diskutiert. Ich glaube, der gute Controller ist kommunikativ, ein bisschen mutig muss er sein.
Ja.
Weil er arbeitet immer mit Führungspositionen. Das kann kein kleines Licht sein. Ne?
Nee, auch dann mit dem Chef irgendwas auf den Tisch zu klatschen. Guck dir das mal an, das war eine ganz doofe Idee, du da. Das hier, das geht in eine ganz andere Richtung. Muss man ja auch können. Und
wie war das noch? Der Überbringer der schlechten Nachrichten verliert die Birne. Ne? Das war schon im Mittelalter so. Und das ist, ich glaube, bei vielen Chefs auch nicht ganz einfach, dem zu erklären, schau mal, ich habe mir das mal angeguckt, das hast du letzten Monat dir überlegt, das geht gerade mächtig in die falsche Richtung.
Ja.
Ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass es vielleicht für einen Controller auch von Vorteil ist, selber in dem Berufsfeld vorher gearbeitet haben, dass man dann, sage ich, kontrolliert, jetzt auf die Pflege bezogen. Vielleicht wenn man so eine Station quasi, wenn man da als Controller tätig ist, vielleicht ist es auch von Vorteil, wenn man vorher selber in der Pflege da gearbeitet hat.
Ja, für das Verständnis dann auch
dafür.
Also vielleicht noch nicht mal auf dieser Station.
Nein, aber generell in dem Berufsfeld.
Aber das ist so vielleicht das, was ich so am Anfang mal gedacht habe oder mal in den Ring geschmissen habe, sich zu überlegen, ne, der muss eine Organisation kennen, der muss wissen, was da passiert. Das ist das, was ich vorhin meinte als Beispiel. Da werden jetzt 5 Zimmer gestrichen, die können nicht belegt werden. Deswegen gehen selbstverständlich die Zahlen nach unten. Das muss der aber auf dem Zylinder haben. Das muss der wissen, das muss der mitgestalten. Und vielleicht auch seinem Chef sagen, hey, nicht ärgern, morgen früh kriegst du Zahlen, die sehen aber nicht gut aus, weil.
Ja.
Also so ein bisschen mutig sollte der schon sein. Kommunikativ sollte der sein, exakt sein. Er kennt seine Organisation. Oder optimal sogar so ein bisschen was vom Job. Deswegen sind diese ganzen DRG-Controller ja fast alle aus der Pflege. Die wenigsten kommen irgendwie aus dem kaufmännischen Bereich. Das sind fast alles Leute, die sich irgendwie aus den Pflegejobs weitergebildet haben. Die haben halt den Vorteil, die wissen halt, um was es geht. Die können auch Dinge bewerten oder die können sich auch mal vor Ort was angucken.
Ja.
Insofern, ich halte es schon für ganz gut, wenn er die, also zum einen die Organisation kennt, das Berufsbild kennt und weiß, was er kontrollt. Ein Pflegekontroller, der in einer metallverarbeitenden Firma arbeitet, naja, das kann klappen, kann aber auch schief gehen.
Okay.
Weil er einfach auch so diesen wichtigen letzten Schritt, hat jetzt Zahlen ermittelt, hat sich die angeguckt. Und dann sitzt da optimaler Fall, ist abends nochmal mit dem Weinglas da. Nicht, weil er sie sich schön trinken muss, sondern er sitzt einfach da und guckt sie sich nochmal an. Und dann macht er was, dann macht er ja das Wichtige. Er plausibilisiert die sich selber nochmal. Kann das sein? Stimmt da alles? Ist das richtig? Weil er weiß, da hängt morgen vielleicht viel vom ab, wenn ich da mit dem Chef drüber rede. Und er kann es auch plausibilisieren, weil er einfach sieht, so, hey, das ist logisch, das passt. Oder ist es nicht logisch? Habe ich irgendwo einen Bock drin? Habe ich was nicht betrachtet? Habe ich was nicht angeguckt? Muss ich mir da nochmal was anschauen? Ich kann das nochmal irgendwie auf der anderen Seite gegenrechnen. Irgendwas passt hier nicht. Und das kann der, der drin sitzt, einfach mehr. Und, das fällt mir jetzt so gerade noch ein, er guckt sich auch das an, was Sinn macht.
Ja.
Weil den Chef wird es wahrscheinlich auf einer chirurgischen Station nicht zwingend interessieren, wie viel Papierhandtücher pro Tag am Waschbecken verbraucht worden und man den Waschbeckenvergleich zwischen Waschbecken 1 und 3 dann noch zieht.
Genau, das ist dem, obwohl, das, je nachdem, was für ein Chef das ist.
Es gibt möglicherweise auch Chefs, die sowas interessieren. Aber
selten.
Vielleicht gibt es auch mal ein wichtiges Thema, wo man Papierhandtücher anguckt, aber...
Super wichtiges Thema.
Möglicherweise wird das mal wichtig, aber was ich damit sagen will, der Controller weiß halt auch, was er anschaut. Er kontrollt jetzt nicht irgendwas, nur weil er Spaß dran hat. Weil im schlimmsten Falle wirbelt man damit auch einen Staub auf, der vollkommen unnötig ist.
Ja.
Und also das, was erforderlich ist, und auch da hat er ja wieder so ein bisschen eine Beratungsfunktion. Chef, das ist nicht so wichtig. Das
sind, also er muss auch gut abwägen können.
Ja, genau.
Die Wichtigkeit der unterschiedlichen Punkte.
Genau, Chef, das sind pro Monat 500 Euro, über die du da gerade einen Gedanken machst. Das ist Peanuts. Aber wenn du mal dahin guckst, Einkauf von deinen Hüftprothesen, da haben sich die Preise in den letzten 10 Monaten verdreifacht. Da müssen wir mal hingucken. Da reden wir jetzt aber gerade mal über 500.000 Euro. Naja, welchen Brocken gucke ich mir zuerst an? Und da sollte er einfach so ein bisschen auch die Beratungsfunktion haben. Wo gucke ich hin? Was ist wichtig? Wo sind die dicken Klötze, die ich erstmal an die Seite räumen kann? Wo kann ich schnell Erfolg holen? Und da hat er auch eine Beratungsfunktion gegenüber seinem Chef.
Perfekt. Gut. Also wirklich Dankeschön, dass Sie gekommen sind, uns das Controlling ein bisschen näher zu bringen.
Butter bei die Fische, was Schüler wirklich interessiert.
Wir haben uns noch 3 kleine Fragen zum Ende überlegt, die das Ganze nochmal so ein bisschen abschließen, aber nicht viel, wirklich eigentlich gar nichts mehr mit Controlling zu tun haben.
Deswegen, da geht es nicht mehr ums Controlling, sondern eher um Sie persönlich. Genau, und da haben wir einmal die Frage, wie Sie denn überhaupt zu Ihrem Beruf kamen.
Zu meinem ursprünglichen Beruf?
Da müssen Sie uns dann erstmal erzählen, was Ihr ursprünglicher Beruf war. Wir haben eben schon so ein bisschen rausgehört, dass Sie scheinbar selber mal in der Pflege gearbeitet haben.
Ich habe, na andersrum, ich gehöre noch zu der Generation, wo Papa gesagt hat, Junge, das ist gut für dich und das lernst du jetzt. Und wenn man dann ein braver Sohn war, dann macht man das auch. Und ich habe damals einen metallverarbeitenden Beruf gelernt, wie der Papa. Und dann festgestellt, ach du heiliger Strohsack, nie wieder. Dann gab es auch noch solche unangenehme Zeiten wie Bundeswehr. Ah. Damals noch Pflicht, heute Gott sei Dank nicht mehr. Und dann bin ich auf den Trichter gekommen, als ich zufällig einen lieben Freund in Köln besucht habe. Ich muss doch was mit Menschen machen. Hab mit dem abends im Wirtshaus gesessen, ein bisschen mehr Kölsch getrunken. Und der hat gesagt, ich lerne gerade Krankenpflege. Ups. Was macht man denn da so? Also, total cooler Job. Kannst auch im Wohnheim wohnen, richtig klasse. Cool. Abends immer viel Stimmung, gut was los.
Absolut. Genau,
ein bisschen Studentenleben. Hat was mit Medizin zu tun, hat was mit Pflege zu tun, hat was mit Technik zu tun. Kannst eine Menge machen hinterher. Super Entwicklungschancen, kannst alles mögliche hinterher werden. Warum machst du das nicht? Da habe ich überlegt, was mit Menschen zu tun. Ja, ich glaube, das kann ich gut. Das andere war mit Eisen und Stahl. Das ist nicht so mein Ding gewesen. Ja, und dann habe ich mit 20 noch meine zweite Ausbildung begonnen und habe Pflege gelernt. Das war so ein bisschen dünn irgendwann. Dann ein paar Jahre in der Kardiochirurgie gearbeitet. Dann auf der Intensivstation gearbeitet. Ich fand das klasse. Ich finde dieses Fach auch heute noch super faszinierend.
Ja, kann ich gut nachvollziehen.
Ja, super spannend, weil es so hochanspruchsvolle Pflege, extrem anspruchsvoll. Verlangt vom Pflegepersonal in so ziemlich allen Bereichen der Anatomie, Physiologie ganz tiefes Wissen. Und naja, ein bisschen Technik war auch drin, das fand ich auch ganz cool. Hat auch noch Spaß gemacht. Ja, und dann wurde das einfach ein bisschen weniger. Dann habe ich überlegt, was kann man denn jetzt noch machen? Und damals, dann fing so diese Phase an, dass man Pflege studieren konnte. Ich bin dann einer der ersten Jahrgänge gewesen, die in Köln an der Hochschule Pflegemanagement studiert haben. Ich glaube, ich bin auch so ein Mensch, der gerne steuert und regelt. Das Thema Führen ist mir nicht so ganz fremd. Ich habe das immer gerne gemacht und mir fehlten aber halt viele Instrumente dazu. Mir fehlte so ein bisschen der theoretische Background dazu. Ja, die Hochschule fand ich, habe mich da total gut drauf vorbereitet. Würde ich auch heute wieder machen. Habe ich ein bisschen studiert, festgestellt, ohne Zahlen geht es dann auch nicht. Das muss sein. Hab dann auch damals einen Job gehabt, wo es eigentlich sehr pflegefremd war. Ich habe Krankenhäuser, Reha-Kliniken und Seniorenheime gekauft und verkauft für eine Beratungsfirma. Also sowas ganz anderes. Für ein paar Jahre, aber dafür brauchte man Zahlen. Naja, dann habe ich noch ein zweites Studium gemacht, habe ein bisschen Betriebswirtschaft studiert. Und
so nebenbei.
Ja, mal eben.
Ein bisschen Betriebswirtschaft studiert. Das war cool, war eine super coole Zeit. Ja, habe ich dann abends gemacht. Und ja. Danach kamen dann auch eher mal so die größeren Führungspositionen. Ich hatte eine Weile eine Klinikleitung. Dann wurde die Familie größer, es kamen Kinder dazu. Dann musste man wieder einen heimatnahen Job suchen. Ja, und dann irgendwann habe ich mir überlegt, so viele Krankenhäuser, so viele Kliniken, so viele Jahre gemacht, jetzt muss man was anders her. Dann habe ich vor ein paar Jahren mal angefangen, mich mit einem ganz anderen Bereich der Pflege zu beschäftigen, mit der Seniorenpflege. Das nie bereut. Ich würde das auch heute noch immer wieder machen. Und ich glaube, die wirkliche Pflege findet dort statt. Also das, was wir alle als Pflege glauben und bezeichnen, die findet viel eher in einem Seniorenheim statt als in einem Klinikum. Und die Herausforderungen dort sind an die Mitarbeiter viel, viel höher, wenn auch jetzt nicht im Stress oder sowas, das ist, würde ich sagen, das ist nur andere Grundlagen, aber die Herausforderung an Pflege ist in dem Seniorenheim viel, viel größer.
Okay.
Ja, dann, also ich weiß nicht, ob die Anforderungen sozusagen mehr sind, aber da pflegt man schon mehr jetzt zum Beispiel, ich arbeite eigentlich in der Kinderklinik, da habe ich nicht so wirklich viel so mit, schon mit Pflege klar zu tun, aber jetzt nicht dieses, was man sich so was meine Mama sich jetzt unter Pflege vorstellt, habe ich nicht so viel mit zu tun. Aber ich finde jetzt so auch in der Erwachsenenpflege hatte ich schon sehr viel mit Pflege zu tun.
Ja, ich finde,
naja, das,
oh, Entschuldigung.
Nee, bitte.
Dass man das, finde ich, gar nicht so vergleichen kann. Also sind alles so, man pflegt unter ganz anderen Aspekten, würde ich jetzt sagen. Ja. Also ich habe selber vor der Ausbildung länger in einem Pflegeheim gearbeitet, in einem Seniorenheim, in der Pflege auch. Und ja, natürlich viel intensivere Beziehungspflege auch nochmal, weil natürlich man Bewohner hat und keine Patienten. Mhm. Natürlich, man hat eine ganz andere Bindung, weil die auch da wirklich leben, die Menschen. Aber so auf einer Intensivstation würde ich auch sagen, dass man hohe Anforderungen an die Pflege stellt, nur halt ganz andere.
Das ist so. Da sind die Anforderungen ja viel mehr technisch. Und im Seniorenheim, sie gucken halt auch viel mehr auf die Persönlichkeit des Menschen. Da haben sie in der Klinik keine Zeit für. Der ist vielleicht nur 3 Tage da oder 4 oder 5. Sie wissen auch vieles nicht über den Menschen. Ja, das berücksichtigen sie auch nicht in der Pflege. Sie fragen mal lieber morgens zum Frühstück einen Kaffee oder einen Frühstück einen Tee. Aber kurz danach hört es auf. Sie wissen wenig über diese Menschen. Und in der Seniorenpflege wissen sie sehr viel über die Menschen. Ich finde diesen Bereich sehr, sehr spannend. Ich finde den nach wie vor sehr spannend. Ich finde auch, das Arbeiten ist familiärer, was ich persönlich sehr schätze. Das Führen der Mitarbeiter ist familiärer, man geht einfach anders miteinander um. Ja, und das ist der Grund, warum ich mich da eigentlich gesettelt habe. Und nebenbei doziere ich noch so ein bisschen an der Hochschule. Das ist aber mehr so ein Hobby, weil es einfach Spaß macht.
Absolutes Bei ihm Hobby. Hört sich das alles so einfach, so nebenbei an. Ich habe mal eben nebenbei was studiert.
Ich unterrichte noch
und nebenbei. Das mache ich auch noch. Und, ne? Aber ich will doch auch was für dich, Hannah. Zahlen absolut sind doch deins.
Mein Ding, absolut, ja. Ja.
Schauen Sie bloß nicht auf mein Schulzeugnis, auf meine Mathe-Noten.
Oh Gott, nee. Das müssen wir, darum müssen wir gar nicht sprechen.
Also ein Betriebswirt ist nicht zwingend ein guter Mathematiker. Ich bin kein besonders guter Mathematiker. Aber dafür gibt es ja einen Controller.
Genau. Ja gut, dann.
Dann haben wir noch unsere zweite Frage. Sie haben ja gerade schon die Familie angesprochen. Und die Frau Körner hat uns sie ja sozusagen vermittelt und das interessiert bestimmt ganz viele von unseren Hörern gerade, wo sie ihre Frau überhaupt kennengelernt haben.
Wir sollten ja Fragen stellen, die die Schülerschaft interessieren.
Genau. Genau.
Da, wo man niemals einen Partner kennenlernen sollte.
Im Studium, nee, auf der Arbeit.
Viel. Auf der Arbeit auch, aber auf der Arbeit nur so sekundär. Wir haben mal eine Weile zusammen gearbeitet. Das war aber immer so, ja, man kennt sich. So, ja. Punkt. Kennengelernt im Karneval, Weiberfasnacht.
Da lernt man noch die besten Leute kennen.
Im Nachgang zu einer unfassbar guten Party. ja. Und bis heute.
Wäre perfekt. Hat Karneval sich an dieses Jahr also mega gelohnt.
Ja, und das Coole ist halt, jedes Jahr wissen Sie genau, an Weiberfastnacht war der Tag.
Was auch cool.
Ja, ja, dann müssen Sie ja dieses Jahr unfassbar traurig gewesen sein, dass Karneval ausgefallen ist.
Ich glaube, unsere Familie ist schon ziemlich karnevalsorientiert und die Kinder tanzen auch beide in einem Tanzchor und das lässt sich auch überhaupt nicht mehr so richtig raustrennen. Und insofern war es dieses Jahr schon ein, ja,
es war hart,
eher trauriges Jahr. Aber nichtsdestotrotz, es war mal im Februar damals.
Schön.
Gut, dann noch zur letzten Frage aus gegebenem Anlass. Was ist denn Ihr Corona-Hobby?
Mein Corona-Hobby? Ich glaube, die Leute, die ein Corona-Hobby brauchen, waren die, die durch Corona weniger belastet waren. Die zu Hause gesessen haben.
Ich meine, sie haben doch bestimmt auch noch ein bisschen Freizeit. Das war jetzt sehr überzeugend.
Nee, habe ich. Ich fotografiere gerne, filme gerne, beschäftige mich so ein bisschen auch mit Sound, weil es einfach Spaß macht. Das teile ich auch so ein bisschen mit meiner Frau, gerade das Thema Fotografieren und Filmen. Und wenn Sie mal so schauen, meine bessere Hälfte hat eigentlich immer irgendwie so eine Linse vor der Nase. Und das ist das eine. Das haben wir jetzt während der Corona-Zeit gar nicht so nach vorne getrieben, weil wir beide eigentlich durch die Corona-Zeit eher höher belastet waren. Mhm. Hier in der Schulzeit oder hier in der Schule gab es halt viele, mussten halt viele neue Wege gegangen werden, Online-Unterricht, Hybrid-Unterricht. Das musste erstmal alles aufgebaut werden. Ständig mussten irgendwelche Schulpläne, Beschulungspläne umgestrickt werden. Ja, das ist das eine. Ich hatte halt in Pflegeheimen Corona-Ausbrüche, jeden Tag ein neues Corona-Konzept. Insofern, wir waren jetzt nicht die Leute, die sich so gerade in der Weihnachtszeit viel Zeit nehmen konnten. Das ist leider so. Insofern, so ein Corona-Hobby haben wir uns, glaube ich, nicht zugelegt. Nichtsdestotrotz, viele belächeln ja, es gibt ja diese weltberühmten Corona-Katzen oder diese Corona-Hunde, die dann angeschafft worden sind. Wir haben in der Zeit uns wieder einen Hund angeschafft.
Aber das
was denn für einen?
Tja, das ist eine gute Frage.
Ach, okay. Das ist
der Leo und der Leo ist so kniehoch, ist so ein bisschen beigefarben und der Leo ist ein Fundhund in Rumänien gewesen und der ist jetzt bei uns und das war aber immer schon so ein Plan, das war jetzt kein Corona-Hobby und eine Corona-Hobby.
Der Hund, auch schön.
Ist vielleicht dann...
Ja, warum nicht? Den kann Ihre Frau ja gerne mal mit zum Unterricht bringen.
Ja.
Da wird er sich freuen.
Hätten wir auch gar nichts gegen.
Da kann man doch so Schulhunde ausbilden.
Finde ich super. Ja, das gibt es.
Das hat meine Tante auch gemacht. Der ist immer mit in die Grundschule dann gekommen. Mhm. Wir sind ja schon groß.
Wir haben uns auch einen verdient.
Ja.
Ja, war ja echt ein spannendes Gespräch heute. Ja. Muss ich schon sagen. Ja, mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich habe jetzt schon im Vorfeld so ein bisschen Spaß gemacht, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das war eine coole Sache. Ich finde das super, wie Sie sich damit auch beschäftigt haben. Hat echt viel Spaß gemacht, da auch drüber nachzudenken und mit Ihnen das so ein bisschen anzudiskutieren. Und ja, ein schönes Thema.
Ja, danke, dass Sie gekommen sind. Ja. Wir fanden es auch echt, ja, war gut.
Leichte Startschwierigkeiten hatte ich, aber dann muss ich sagen, doch, wenn man dann so ins Gespräch reinkommt und das Thema... Das ist auch wirklich interessant und sobald man halt so ein gewisses Verständnis dafür aufgebaut hat, läuft das auch irgendwie so ein bisschen von allein, ich weiß auch nicht.
Ja, coole Sache. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Perfekt, gerne.